Das stimmt so nicht. Wir mussten so viel lernen über Simon, über autistisches Verhalten, insbesondere aber über Simons Verhalten. Natürlich gibt es keine Bücher, die mir erklären können, wie ich mit meinem autistischen Sohn am besten zusammenlebe. Also haben wir von Simon selbst gelernt. Bücher haben uns eine Hilfestellung gegeben. Uns Kapitel um Kapitel erzählt, was so die generellen Dinge sein können, welche Verhaltensweisen dazugehören könnten. Aber tatsächlich waren mir die Bücher nicht offen genug. Da stand nie, könnte aber auch anders sein oder könnte so sein, nur nicht in der Ausprägung. Bezeichnungen waren meist absolut. Also haben wir Simon zugehört, haben ihn uns zeigen lassen, was ihm wichtig ist, haben sein Verhalten analysiert, seine Blicke gedeutet. Ganz so, wie wir es schon vor der Diagnose mit 4 Jahren gemacht haben, aber eben noch mal genauer, vielleicht auch in anderen Bereichen. Mittlerweile ist David und mir diese Aufmerksamkeit zur Gewohnheit geworden. Für David ist vieles davon auch vertraut, weil er es von sich selbst kennt. Hallo, undiagnostizierter Autist! Für uns war vor allem wichtig, dass unser Alltag daheim, alles, was wir beeinflussen können, für Simon genau richtig ist. Damit könnten wir störende Reize und Faktoren für Overloads minimieren und ihm eine sichere Basis bieten, von der aus er stabil in die Welt hinausgehen kann. Nach außen mögen diese Vorkehrungen wie völlig übertriebenes Verwöhnen aussehen, aber uns interessiert ja schon lange nicht mehr, was andere da draußen denken. Trotzdem erkläre ich es ab und zu und dann nehmen andere für kurze Zeit unsere Perspektive ein. Und manchmal verstehen sie es und stehen hinterher im Supermarkt und urteilen nicht über das weinende Kind und die verzweifelte Mutter, die das ganze Käseregal absucht, um die rote Parmesanpackung zu finden. Denn die grüne, die ist nicht die richtige. Für Simons Leben gelten viele Regeln, die er selbst gemacht hat, manche wissentlich, manche ganz unbewusst. Viele davon sehen wir nicht auf den ersten Blick. Viele stehen schon lange fest, bevor wir sie überhaupt erahnen können. Wenn wir oder jemand anderes oder der Zufall diese Regeln brechen, kann das ganz viel mit Simon machen. Manchmal ist es nur unangenehm und kann mit ein bisschen Trost überwunden werden. Manchmal folgt ein Meltdown mit Weinen und Schreien. Und manchmal geht die Überreizung so weit und tief, dass er sich selbst verletzen möchte. Als Eltern wollen wir ihm das natürlich alles ersparen und können dabei aber nur unser Bestes geben. Und so wird es immer etwas geben, was nicht richtig ist. Dieses Nicht-Richtig-Sein kann ganz vielfältige Ursachen haben. Und was von außen aussieht, wie Simon mag etwas nicht oder stört ihn halt, sind vielleicht Wahrnehmungen oder Gefühle, von denen die meisten bei Personen im Autismus-Spektrum durchaus üblich sind. Ich decke den Frühstückstisch. Wir haben ganz klare Zuordnungen. Die Kinder essen von Kunststofftellern, weil Maja und Lukas immer noch SchmeißerInnen sind. Simon könnte längst von Porzellantellern, von Erwachsenentellern essen, aber als ich ihm das mal vorgeschlagen habe, wollte er lieber einen der bunten Kinderteller. Der blaue Erwachsenenteller wäre nicht richtig. Überall sonst ist ihm der Teller egal, aber daheim, da muss es der richtige Teller sein. Für Lukas benutzen wir die unkaputtbaren Kunststoffteller. Aber er möchte seit kurzem doch auch lieber die schönen Melaminteller benutzen. Die leider auch schnell kaputt gehen, je nachdem, wie sie geworfen werden. Eine ganze Weile konnte sich Simon nicht daran gewöhnen, dass Lukas nun auch von seinen Tellern aß. Wir sprachen viel mit ihm darüber und irgendwann war es das neue Normal. Das war möglich, weil es ihn nicht selber betraf und auch keine sensorische Wahrnehmung mit reinspielte. Ich bekomme oft den ungebetenen Rat, ich solle eine Veränderung oder Umgewöhnung nur lange genug durchführen, über seine Wahrnehmungen hinweggehen, irgendwann käme die Akzeptanz schon. Man sehe ja, er könne es. Zum einen weiß ich, dass dies Teil von vielen Therapien ist und ja, ich weiß auch, dass es zu den gewünschten Ergebnissen kommen kann. Trotzdem glaube ich, dass Autismus so nicht funktioniert. Der Teil, der abtrainiert wird, ist immer noch da. Er wird unterdrückt. Das Kind lernt, dass es etwas Falsches, etwas Unerwünschtes macht und lässt es deswegen, nicht weil es glaubt, dass es so richtig ist. das passt nicht zu meiner Vorstellung davon, wie ich meine Kinder durchs Leben und ins Erwachsensein begleiten möchte. Und Gespräche mit erwachsenen AutistInnen geben mir recht. In all den Jahren ihrer oft undiagnostizierten Kindheit und Jugend mussten sie wieder und wieder so vieles an sich ändern, was sie ausgemacht hat, um sich anzupassen. Sie wurden als eine einzige Anpassungsstörung wahrgenommen, mussten so viel unterdrücken. Und Dinge, die wir unterdrücken, verschwinden nicht einfach. Sie wollen irgendwann wieder raus und brauchen Hilfe dabei. Nicht wenige AutistInnen suchen diese Hilfe in Therapien. Nachdem ich so viel von erwachsenen AutistInnen gelernt hatte, habe ich beschlossen, dass das Erzwingen niemals für unsere Beziehung mit Simon in Frage kommt. Weihnachtsferien 2021/22. Es sind anstrengende Tage für David und mich. Lukas hat seit vielen Monaten schon den Zerstörungsmodus drin, ist unruhig. Seine Impulskontrolle ist quasi nicht existent. Gläser und Besteck fliegen. Dinge werden von der Arbeitsplatte in der Küche gezogen. Die kleine Schwester wird geschubst, gestoßen, gebissen. Wir können nicht viel draußen machen. Es regnet dauernd. Die Corona-Zahlen sind wieder hochgegangen. Also beschließen wir zumindest eine Runde, um einen See zu laufen. Dort sind wir gerne. Die Kinder mögen und kennen den See. Für mich und meinen Mann hängen viele schöne Kindheitserinnerungen dran. Unser Ablauf dort ist immer gleich. Parken auf dem Parkplatz des Restaurants. Den Zugang zum See nehmen, wo der Anglerverein Infotafeln aufgestellt hat. Infotafeln lesen. Je nach Uhrzeit im Restaurant zu Mittag oder Eis essen. Manchmal auch erst am Ende der Runde. Dann nach links zum Spielplatz und weiter auf den Rundweg um den See. Bis zur Halbinsel. Snacks oder Eis, vielleicht Kaffee für mich am Kiosk. Dann weiter auf dem Rundweg, zurück zum Parkplatz und heim. Für viele mag das nicht aufregend klingen, aber für uns ist das immer ein halber Tagesausflug. Doch heute ist alles anders. Manches davon wussten wir und dachten, wir könnten es kompensieren. Manches überrascht uns selbst. Wir können nicht auf unseren Parkplatz hinterm Restaurant. Der ist jetzt mit Ticket. Das würden wir natürlich zahlen, aber da das Restaurant geschlossen ist, geht auch die Schranke nicht hoch. Und da es geschlossen ist, können wir nicht dort essen. Wir kommen nicht an den Infotafeln vorbei. Wir müssen nach rechts gehen, um zum Spielplatz zu kommen. Wir laufen rechtsrum weiter. Wir kommen gar nicht bis zur Halbinsel, denn es schneit. Zusätzlich zu allem, was falsch ist, wehen Simon Schneeflocken ins Gesicht. Alles, alles ist falsch. Wir wussten vorher, dass das Restaurant geschlossen ist, wären aber aus Corona-Gründen sowieso nicht reingegangen. Wir hoffen, diese Sache durch eine Pommes auf die Hand aus dem anderen Restaurant kompensieren zu können. Vielleicht hätte es sogar funktioniert, wenn nicht alles andere falsch gewesen wäre. Aber so. Das ist nicht das richtige Restaurant. Simon weint. Er weiß nicht, wohin mit diesem Gefühl, dass alles falsch ist. Er ist völlig überreizt. Der Schnee hört einfach nicht auf. Ich versuche, ihn zu den Infotafeln zu locken. Zumindest ein sicherer Faktor soll ihm ein bisschen Erleichterung bringen. Aber es geht nicht. Es ist nicht die richtige Reihenfolge. Es ist einfach alles, wirklich alles nicht richtig. Wir brauchen 2 Stunden, um die 500 Meter zurück zum Auto zu kommen. Wir sind alle nass. Simon ist erschöpft. Wir sind erschöpft. Aber im Auto sind wir sicher. Da können wir es warm machen. Er kann seine Schuhe ausziehen, die nass und kalt geworden sind. Wir schalten das Radio aus, alle Reize reduzieren. Kurz durchatmen. David und ich gucken uns an. Ich sehe, wie es in ihm rattert. Was können wir tun? Mittlerweile ist es schon weit über Mittag. Alle haben Hunger. Maja hat immerhin schon eine Milch und einen Snack auf die Hand bekommen. Bis nach Hause sind es 40 Minuten. Dann noch zu kochen, das dauert zu lange. Okay, Schatzis, was haltet ihr von Pommes von McDonald's? Und Minischnitzel, kommt es von Simon. David nickt mir zu und startet das Auto. Ich habe mal bei einem der vielen Instagram-Accounts, die sich mit autistischem Verhalten und sogenannten Traits beschäftigen, gelesen, dass Convenience und Fast Food durchaus eine Sicherheit darstellen können. Das Essen sieht immer gleich aus, schmeckt immer gleich, die Verpackung ist immer gleich. Wir wissen, was uns erwartet. Es gibt keine Überraschungen, denn egal wie gut sie auch ist, in einem sowieso schon vulnerablen Zustand ist eine Überraschung eine Katastrophe. Und so sind Pommes mit Minischnitzel eine Hilfe, die wir oft zum Genuss und manchmal als Unterstützung in Anspruch nehmen. So wie heute. Nur schnell Hände desinfizieren und dann essen wir noch auf dem Parkplatz. Ich drehe mich immer wieder um und sehe Simon ins Gesicht. Ich sehe, wie Bissen um Bissen Entspannung eintritt. Vorläufig das Schlimmste abgewendet. Aber 2 Stunden Meltdown im Kalten brauchen mehr als das, was die Pommes geben können. Also schnell nach Hause, Tablet oder Film an, Ruhe, Hängesessel, kein Anspruch mehr. Leises Auffordern, geduldig sein, wenn es mit dem Ins-Bett-Gehen länger dauert. Mein Kind beschützen, um jeden Preis. Am Ende des Tages sind wir erschöpft, wie so oft. Meltdowns verhindern, durchbegleiten, nachbegleiten sind unsere tägliche Pflegearbeit als Eltern. Es nimmt einen Großteil unseres Alltags und unseres Mental Loads ein. Immer an alles denken, was passieren könnte, was Simon widerfahren könnte. Alles aus dem Weg räumen, damit er ungestreift durchs Leben gehen kann. Und trotzdem ein gutes Leben mit Abenteuer und Spiel haben kann. Vieles davon ist unsichtbar, ist schon Teil unseres Verhaltens, ohne dass wir es merken. Erst wenn ich erklären muss, was ich alles mache, damit er nicht dauerhaft in der Überreizung steckt, fällt mir auf, wie viel Arbeit dahinter steckt. Viel unsichtbare Arbeit, die ich auch nicht immer als solche empfinde. Eigentlich geht es immer nur darum, dass für Simon so viel wie möglich richtig ist, damit er all das, was nicht stimmt, besser erträgt.